Ja, Amen. Wir haben vor einer Woche über Demut gesprochen, über den, der von Herzen sanftmütig und demütig ist. Und wir hatten den Eindruck, dass es gut ist, das Wort ein bisschen zu bewegen und weiterzuführen. Und heute wollen wir uns einfach mal zwei Personen anschauen, die beide so ein bisschen auch was mit ihren Haaren machen. Ist interessant. Die Schrift ist wirklich unausforschlich. Selbst Haare haben in der Schrift ihre Bedeutung und sind nicht unwichtig. Und wir fangen mal an mit dem ersten Beispiel, aber ich wollte nur sagen, selbst in 1. Korinther 11 kannst du sehen, ja, in gewissem Sinn, wie wichtig das Hauptsein in Gottes Ordnung ist. Und auch hier wird so manches über Haare gesprochen. Könnt ihr für euch selber mal lesen, das sind so die ersten 10 Verse in 1. Korinther 11, nicht jetzt, aber zu Hause. Und wir gucken uns als erstes mal einen Menschen an, der jedes Jahr nur einmal zum Friseur geht, am Ende des Jahres, und dann sehr, sehr viel Haar sich abschneiden lässt, weil er ein sehr schönes Haar hat. Dieser Mensch heißt Absalom. Absalom ist ein Sohn des Königs Davids. David hat etliche Söhne, einer davon heißt Absalom. Und dieser Absalom hat etwas Verwerfliches getan und aufgrund dessen kam es zu einer gewissen Trennung zwischen Vater und Sohn. Von Absalom hat sich dann auch zurückgezogen, ist geflüchtet. Und wir steigen jetzt hier ein in 2. Samuel 14 und sehen mal von Haus aus, was Absalom für einen Eindruck hinterlässt, wenn du ihn siehst. Wenn dir damals Absalom begegnet ist, hieß es in ganz Israel, das ganze Volk Israel genommen, gab es keinen Mann so schön wie Absalom. Das ist eine starke Aussage, wenn die Schrift so sagt. Keinen Mann so schön wie Absalom. Und sehr zu rühmen. Sehr zu rühmen. Alle, die ihn sagen, boah, Absalom. Sehr zu rühmen. Und von seiner Fußsohle, interessant, wir sagen immer von Kopf bis Fuß, die Schrift hier sagt bei ihm, von der Fußsohle bis zum Haupt, auch hier liegt schon was drin. Interessant. Ihr müsst die Schrift immer lesen, sehr langsam auch, und viel mit Bedacht und immer auch nachdenken, hä? Wieso so? Das hat seinen Grund. Hängt mit ihm zusammen. Und was hier als erstes steht. So. War kein Makel an ihm. Und er hatte ein wahnsinns schönes, buschiges, starkes Haar. Das werden wir noch sehen. Ja, und Absalom? In Vers 28 heißt es, wohnte in Jerusalem 2 volle Jahre und hatte das Angesicht des Königs noch nicht gesehen. Und er möchte aber, dass das mit dem König wieder in Ordnung kommt und will ihn wieder sehen. Und er geht da auf komische Weise her, er steckt das Feld von Joab in Brand. Joab ist von dem König ein Feldhauptmann. Ein militärisch oberer Mann, sein Anführer des Heeres. Und dem sein Feld lässt Absalom in Brand stecken. Nur damit er vor den König kommt. Das ist schon mal für meinen Geschmack eine komische Art und Weise, wie man sich Gehör verschafft. Renne einfach das Feld eines anderen ab, das mir nicht gehört. Aber okay, Joab reagiert entsprechend und Absalom bekommt, was er will. Er darf zum König. Dann heißt es her, komm her, in Vers 32, komm her, ich will dich zum König schicken, um ihn zu sagen. So weiter und so weiter. Da begab sich Joab zum König, berichtete es ihm und er rief Absalom. Der kam zum König, warf sich vor ihm nieder und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor dem König. Und der König, David quasi, küsste Absalom. Amen. Damit ist eigentlich dieser bisherige Streit in gewissem Sinn beendet. Der Vater küsst sogar den Sohn. So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich Kapitel 15. Was macht Absalom? Ich habe mir auch gefragt, was geht in ihm vor? Was denkt er? Auch über seine Schönheit. Verstehst du, er ist so schön wie kein anderer in Israel, so sehr zu rühmen. Und was denkt er? Hat er diese Schönheit sich selber erworben? Hat er sich so schön gemacht? Wer hat Absalom so schön gemacht? Violetta, wer hat Absalom so schön gemacht? Gott. Gott, wir sehen so aus, wie wir aussehen, weil Gott uns so gemacht hat. Ja? Dann kannst du nichts machen. Du siehst aus, wie du aussiehst, von Gott gegeben. Du kannst dir nicht darauf einbilden, wenn du jetzt besonders schön bist. Boah, bin ich nicht toll. Das habe ich doch gut gemacht, dass ich so schön bin. Ja? Mhm. Nein, das ist ein Problem. Alle, die so schön sind und so fähig. Weißt du, es gibt Menschen, die sind fähiger und manche sind nicht so fähig. Das ist einfach so. Vieles ist von Gott gegeben. Es gibt Starke, es gibt auch Schwache. Was willst du machen? Das Problem ist meistens nicht mit den Schwachen und den Nicht-Schönen. Die haben kein Problem mit Hochmut, weil es ist nichts, worauf du hochmütig sein kannst. Das Problem, das im Volk Gottes, das werden wir auch hier sehen, auch hier, wenn Gott ein Problem mit seinem Volk hat, es kommt fast immer von den Schönen, den Starken und den Fähigen, weil der Feind etwas bewirken kann. Und was passiert hier mit Absalom? Vielleicht noch interessant, sein Name. Hört ihr das Wort Shalom raus? Abshalom. Und Ab sagt ja auch ab und zu. Abba. So, jetzt hast du schon, wenn du weißt, was Shalom heißt, viele wissen es, Friede, Shalom. So, das heißt, der Vater ist Friede. Wow. Was für ein Name. Der Vater ist Friede. Auch noch sein Name ist trefflich. Also, was willst du mehr? Was willst du mehr? Er will mehr. Achtung. Und es geschah danach, nachdem David ihn geküsst hat, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und 50 Mann, die vor ihm hergehen. Klar, ist logisch, wenn du so ein Wunderbarer bist, dann brauchst du A, Wagen, du brauchst Pferde und 50 Mann, die vor dir hergehen. Ist klar. Seht ihr, die Geschichte ist immer die gleiche. Ist erstaunlich. Oh Herr. Und früh morgens machte Absalom sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte: Aus welcher Stadt bist du? Und sagte der: Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Das ist interessant, er selektiert. Ah, woher kommst du? Ah, ist nicht Israel. Okay, geh weiter. Interessiert mich nicht. Du bist aus Israel, ein Benjaminiter. Okay, komm mal her. Ich muss dir was sagen. Dann sagte Absalom zu ihm: Siehe, deine Anliegen sind gut und recht, aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Dann sagte Absalom weiter: Würde man mich doch als Richter im Land einsetzen, bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und eine Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihm gerecht sprechen. Wow. Wenn du so kommst und jemand begrüßt dich so und sagt, das hört sich nicht schlecht an. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. Hey. Wow, welch Empfang von Absalom. Okay, hat es eine Auswirkung? Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Rechtsentscheidung zu suchen. So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Alle wollen zu David. Aber Absalom macht eine kleine Umleitung. Er stiehlt das Herz der Männer. Und es geschah am Ende der 40 Jahre, da sagte Absalom zum König: Lass mich doch hingehen und in Hebron mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn als ich in Geshur in Aram wohnte, tat ein Knecht ein Gelübde und sagte: Wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückbringt, dann will ich dem Herrn dienen. Boah, Amen, wie gut, wie schön. Da sagte der König zu ihm: Geh hin in Frieden. Wow, David merkt nichts, weiß nichts. In allem Frieden schickt er ihn weg. Und er machte sich auf und ging nach Hebron. Und Absalom sandte Geheimboten in alle Stämme Israels und ließ sagen: Sobald ihr den Schall des Horns hört, sollt ihr rufen: Absalom ist König in Hebron. Und mit Absalom gingen 200 Mann zu Jerusalem. Sie waren eingeladen worden und gingen in ihrer Arglosigkeit mit, und sie hatten nichts von der ganzen Sache erkannt. Meine Güte. Was ist das? Absalom ist schön, alles ist der Sohn des Königs. So, wenn alles normal läuft, kriegt er den Thron auch irgendwann. Aber es ist ihm alles zu wenig. Er will schon jetzt, während der Vater noch König ist, will er König werden. Das ist wirklich traurig. Ja. Du bist so eine treffliche Person und Gott hat mit dir schon einiges vor, und dann heißt du auch noch, der Vater ist Friede, aber du willst deinen wirklichen Vater, willst weghaben und König sein. Ich lese jetzt nimmer alles. Wisst ihr, was passiert? Es kommt natürlich sogar jetzt so weit, da er den Aufstand so weit gemacht hat, muss David fliehen. David muss seinen Thron verlassen, muss fliehen vor seinem Sohn. Aber auch David hat natürlich immer noch ein paar Kämpfer mit sich. Er ist nicht ganz allein gelassen. Und es kommt sogar zu einem Kampf gegeneinander. Und jetzt interessant ist, ich will einfach zeigen, wie Gott auch eingreift. Die Schrift sagt ja, er widersteht den Hochmütigen. So selbst hier kommt es so weit, dass Absalom mit seinem Plan nicht durchkommt. Und da müssen wir in Kapitel 18 gehen. Und ich lese euch mal davor ab dem Vers 9. Und da ist jetzt einfach diese Schlacht zwischen den Kämpfern Davids und den Kämpfern Absaloms. Und Absalom geriet vor die Knechte Davids. Absalom ritt aber auf einem Maultier. Und das Maultier kam unter die verschlungenen Zweige einer großen Terebinte. Großer Baum und hat so verschlungene Zweige. Und dort geht das Maultier hin, auf dem Absalom sitzt. Und es heißt, da verfing sich sein Kopf, nämlich seine Haare, in der Terebinte und er schwebte zwischen Himmel und Erde. Das Maultier aber, das unter ihm war, lief weiter. Zack. Jetzt war Absalom gefangen. Gefangen, interessanterweise, mit seinen schönen Haaren. Das ist, wenn Gott sowas schreiben lässt, das hat große Bedeutung. Das, jetzt kommt sein Tod. Sein Tod hängt an seinen Haaren. Und er hängt an seinen Haaren zwischen Himmel und Erde. Das sah ein Mann und meldete Joab Folgendes. Siehe, ich habe Absalom an einer Terebinte hängen sehen. Also Joab ist der, wo das Feld abgebrannt wurde von Absalom. Hat er dann doch auch nicht vergessen. Und er ist der Feldhauptmann Davids. So, er ist eh ein Kämpfer, Joab. Der sagt, hast du ihm gegeben, was er braucht? So quasi. Hast du ihn getötet? Na, der war dann, nein, das ist der Sohn Davids. Das mag ich nicht. Ich grill das nicht an. Ist auch noch die Frage, ob das dran war. Ja, dann sagt Joab, okay, das war dein Fehler. Joab nimmt drei Stöcke, reitet dahin zu Absalom und schlägt sie ihm ins Herz rein. Und dann kommen noch 10 so, was sind das, so Kerle von Joab. Und die schlagen den Absalom dann voll tot. Herr Jesus, was für eine Geschichte. Aber ich finde sie insofern interessant, weil man einfach sehen kann, ein Beispiel, wozu Hochmut führt. Ja? Und obgleich er ja schon eine wunderbare Ausgangsstellung hatte, war er damit nicht zufrieden, sondern er wollte schneller König werden, wie es vorgesehen war. Das ist verwerflich.
Wer wäre eigentlich König geworden? Wer eigentlich König geworden?
Also mal nachforschen. Ich habe es nicht geforscht. Aber wenn es in Gottes Sinn war, wäre es geworden. Ich sage es mal einfach so. Ja, auf jeden Fall, so vorzugehen ist nicht der Weg. Ja? Das Herz von Davids Volk zu stehlen, das ist immer schlecht. Das geht gar nicht. Aber was mich hier jetzt auch irgendwie beruhigt, ist, dass Gott die Sache im Griff hat. Er sieht es, gell? Und er lässt nichts ungeahndet. Und guck, er wird gefangen an seinem eigenen Hochmut, an seinen Haaren. Die Haare leiten seinen Tod ein. das hat wirklich zu mir gesprochen. Und das Maultier, so, hier hat Gott gelenkt. Gott lenkt auch Maultiere, das ist ein Klacks für ihn. Zack, jedes Maultier unter der Binde durch, hängt auch dran und fertig ist. Oh, hä? Jetzt gucken wir uns lieber eine andere Geschichte an. Darum habe ich auch so rumgemacht, damit wir mit dem Schönen aufhören. Das ist Lukas 7. Aber einfach zu sehen, es gibt beide, es gibt immer für Licht und Schatten, es gibt in der Schrift immer Beispiele. Und es ist gut, auch beides zu kennen. Ich finde es auch gut, diese Geschichte von Absalom zu kennen. Dass wir nicht in irgendeiner Form da reingeraten. Ja. Jetzt aber. In Lukas 7, da sehen wir folgende Geschichte. Da ist der Herr. Und da gibt es einen Pharisäer. Die Pharisäer waren nun nicht unbedingt die Freunde des Herrn. Letztendlich waren sie sogar große Gegner. Und auch der Herr war mit den Pharisäern oft nicht so, dass er sie immer wieder so freundlich angesprochen hat. Manchmal hat er da schon auch sehr scharf geredet. Aber hier gibt es einen besonderen Pharisäer. Ich staune ganz. Man weiß sogar, wer es war, Simon, der Pharisäer. Und der lädt den Herrn ein. Das ist schon, finde ich gut, dass ein Pharisäer, ein Gegner, den Herrn einlädt. Und der Herr, das fällt mir auch, der Herr ist offen, ist frei. Sagt, nee, zu Pharisäern, da gehe ich gar nicht. Ich gehe eigentlich prinzipiell zu Sündern und Zöllnern. Pharisäer, das ist nicht meine. Ah, da gehe ich nicht hin. Na, der Herr geht hin, lobt den Herrn. Und legte sich zu Tische. Und jetzt passiert da was. Und siehe, es gab in der Stadt eine Frau, die war eine Sünderin. Und zwar stadtbekannt. Das wusste wirklich jeder in der Stadt, dass diese Frau eine Sünderin ist. Und die kriegt mit, dass der Herr bei Simon dem Pharisäer ist. Wie reagierst du als Sünderin bezüglich dem Haus eines Pharisäers? Alexander.
Mach einen großen Bogen.
Wenn alles normal läuft, dann wohnst du am anderen Ende des Hauses, in der Stadt. So Sünder und Pharisäer zusammen, das geht gar nicht. Ja, weil die einen, die anderen, die Pharisäer verurteilen die Sünder aufs Übelste. Sie haben das Gesetz Gottes hinter sich. Und hier die Sünderin, und du hast die ganze Gesetzestafeln hier alles, 1, 2, 3, 4, 500 Sünden. Verdammt seist du. Ja? Das ist so die Haltung der Pharisäer. Und dann als Sünderin stark bekannt in das Haus des Simon des Pharisäers zu gehen. Das ist erstaunlich. Das ist mutig, wie du sagst, ja. Also heute würde man sagen, wow, das ist ja was. Sie geht da hin und ja, sie geht sogar wohl vorbereitet hin, nicht einfach so. Kostbar, sie nimmt ein Alabastergefäß mit Salböl mit, so sie weiß, was sie tut. Die Frau gefällt mir sowieso. Guck, sie heißt nicht, der Vater ist Friede. Du weißt gar nicht, wie sie heißt. Wird gar nicht erwähnt. Dann ist sie nicht Königssohn, sondern sie ist Sünderin. Auf gut Deutsch, nix. Wenn es nur harter sagst, Dreck. Ja, schlimm. So nix. Ah, und nichts kommt zum Herrn. Aber bringt was mit. Halleluja. Und dann trat sie hinten. Du musst jedes Wort genießen. Hinten zu seinen Füßen. Oh, ich komme nicht von vorne her. Da, da. Hier bin ich. Jetzt mach, guck, was ich mach. Ich habe Öl dabei, tu mal deine Füße her. So. Nein, nicht so. Sie kommt, da hat sie ja gewusst, was sie ist. Oh, aber weißt du, sie kommt von hinten. Unauffällig. Aber auch vorhin ist sie da. Von hinten zu seinen Füßen. Und weinte. Und weinte. Kai, warum hat die Frau denn geweint?
Weil sie Buße tut.
Ja, so geweint wegen ihren Sünden. Weil sie wusste, wem sie hier die Füße behandelt. So, sie hat realisiert, das ist der Heilige, dem ich mich hier nähere. Und ich bin eine Sünderin, ich habe so viel Schlimmes getan. Und dann hat sie geweint. Geweint. Und nicht nur zwei Tröpfchen geweint, sondern ihr müsst mal lesen hier. Und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen. So, sie hat wirklich sich erniedrigt, Buße getan. Und nun, was macht sie mit ihrem Haar? Das ist wirklich sehr kostbar. Und sie trocknete sie mit dem Haar ihres Hauptes. Hätte doch genügt mit dem Haar. Mit dem Haar ihres Hauptes trocknet sie die Füße des Herrn. Das ist ein ganz kostbares Beispiel der Erniedrigung. Sie bringt ihren Kopf unter seine Füße. Das ist Demut. Das ist ein Beispiel wahrer Demut. Du bringst dein ganzes Denken, unser Haupt ist ja unser Edelstrich, sagen wir mal so, darum tragen wir es ja auch oben. Ist ja so. Und das bringst du unter die Füße des Herrn. Das finde ich kostbar, weil das einfach die richtige Stellung zeigt, die wir vor dem Herrn haben sollen. Wenn wir so in Wirklichkeit mit dem Herrn umgehen, dass seine Füße, sein Niedrigstes ist über unserem Höchsten, dann lobt den Herrn. Passt's. Das ist schön. Und dann, nachdem sie das getrocknet hat, küsste in Liebe seine Füße. Wow. Ach das. Wenn ich nur dran denke, wie was handelt. Füße küssen ist so eine Sache. Aber da steht, in Liebe küsst sie seine Füße. Was für eine Verwandlung in ihrem Herzen. Das ist herrlich. Und dann, Abschluss noch, salbt sie auch noch die Füße mit Salböl. Das müsst ihr einfach auf euch irgendwie wirken lassen. Das ist sehr, sehr schön, was hier ein Mensch den Herrn tut. Ja? Eine Frau, etwas Schwaches, schwächere Gefäß, tut das ganz sehr. So, das kannst du auch bildhaft fast nicht besser machen, wie die Schrift es hier macht. Sehr kostbar. Jetzt, wie reagiert jetzt der Pharisäer? Jetzt reagiert er doch so ein bisschen wie er ist. Als aber der Pharisäer das sah, sprach er bei sich selbst. Der ist auch kein Prophet. Sein englischer Prophet. Jetzt lade ich den extra Ei. Denke, ich habe einen großen Prophet-Ei geladen. Nichts war's. Da kommt es ja klar raus. Der kennt ja nicht mal die Frauen. Wenn der Prophet wäre, der ist ja mal mindestens genial. Welche Enttäuschung in Simons Herz. Aber das zeigt, wir müssen aufpassen in der Beurteilung. Ja. Besonders im Hinblick auf den Herrn, da kannst du dich sehr täuschen. Und dann sagt er, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das sei, die ihn anrührt, dass er sich überhaupt anrühren lässt von der Katastrophe. Denn sie ist eine Sünderin. Aus, vorbei. Und was auch so schön ist, ist, wie der Herr reagiert.
Boom, mein Sünde, sag ich's dir auch noch.
Na, no, der Herr geht selbst mit dem Pharisäer ganz freundlich um. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich hab dir was zu sagen. Und er sagt, und das ist jetzt wieder schön an ihm: Lehrer, sprich. Amen. Gespräch ist immer gut. Kannst was lernen. So, Simon darf jetzt was lernen. Sagt der Herr, es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Und der eine schuldete 500 Denare und der andere 50. Faktor 1 zu 10. 10-mal mehr Schulden. Okay. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, aha, da ließ er es beiden. So, Simon blickt nicht einmal, dass er Sündenvergebung braucht. Er hat zwar nur 50 Denar Schulden im Vergleich zur Frau, die hat 500, aber er merkt gar nicht, auch er kann nicht zahlen. So, was verurteilst du den anderen so sehr, wenn du auch nicht zahlen kannst? Das kann schlafen. Das ist nicht gut. Du sagst, du bist so, so viel Schulden. Zahl mal. Und dann sagt jemand, hey, zahl du. Kann auch nicht. Oh. Nicht gut. So, aber er ließ es, der Herr erlässt es beiden. Welcher von ihnen wird ihn folglich am meisten lieben? Das fällt mir. Der Herr zeigt, es geht hier alledem auch um Liebe. Was die Frau gemacht hat, das war ein Akt der Liebe. Und Simon antwortete und sagte, ich nehme an, er nimmt auch richtig an, ja, ich nehme an, dem er am meisten erlassen hat. Statt also sagt, dem er am meisten, ich nehme an, ist schon ein bisschen diplomatisch. Aber okay. Und der Herr sagt zu ihm, du hast richtig geurteilt. Sehr gut. Müssen die Dinge auch richtig beurteilen. Mhm. Wenn der Herr dann die Sache klar rüberbringt, richtig beurteilen. Amen. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Die Frage, ob Simon sie sich überhaupt gescheit anguckt hat. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Das wäre eigentlich Punkt 1 gewesen. Das war üblich damals. So, was ist das? Was er hätte tun sollen? Kein Wasser. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, in Liebe meine Füße zu küssen. Boah. Merkt ihr gerade, wie Simon immer gläubiger wird? Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Seife gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat mir viel Liebe erzeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ich muss euch wirklich sagen, dieser Vers, der letzte, der berührt mich jedes Mal, wenn ich ihn lese. Weil ich dann auch so an mir ein bisschen nachschaue. Liebe ich den Herrn nur wenig, weil ich mich selber für so einen toller Kerle halte? schon immer und jeher? Oder erachte ich mich nicht so groß, sondern nimm den Stand dieser Sünderin ein, dann liebe ich den Herrn auch mehr. Wisst ihr, wir lieben den Herrn nicht alle gleich stark. Das zeigt es auch, das tun wir nicht. Das hängt davon ab, wie sehr wir auch uns sehen. Nicht nur, wie du den Herrn siehst, auch wie du dich siehst. So, das berührt mich immer neu. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Ja, und dann gibt es nur ein paar, die sich überhaupt jetzt noch wundern hier, dass jemand Sünden vergibt, einfach so. Aber der Herr schließt das Ganze ab und sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Sie geht wirklich in Frieden. Heißt nicht nur so, sondern sie geht in Frieden. Und sie ist so ein kostbares Beispiel, wie man eigentlich mit dem Herrn umgehen soll. Amen.